Willkommen zu einer neuen Folge des Ox-Podcasts. Ich weiß, ich bin euch die letzten 3 Wochen mal wieder untreu geblieben. Der Schwung hat mich nicht verlassen, aber das Ox musste fertig werden und in Druck gehen. Und dann ist mir erstmal Erschöpfung angesagt. Von daher melde ich mich jetzt wieder mit einem Podcast zusammen mit Fabi. Wie immer, wenn ein neues Heft raus ist, erzählen wir euch was zu der aktuellen Ausgabe, damit ihr euch schon mal warm hören könnt, bevor ihr dann in das Lesen einsteigt. Wir geben euch sozusagen den Kontext des ganzen Heftes. Hallo Fabi.
Moin.
Ich hatte zu dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, hatte ich auch in meinem Editorial was geschrieben, das neue Heft, über Musik reden. Und die Leute, die nicht ausgestiegen sind, du bist teilweise ausgestiegen, musst du mir gleich noch gestehen, wieso.
Bitte was?
Ja, doch. Wo ich sagte, ich podcast über Naked Raygun mit dem Rainer Crispel und mit Michael Dandl über die Peace Compilation. Da sagtest du irgendwie so sinngemäß, da wäre ein bisschen zu viel Detailkram drin gewesen für deinen Geschmack. Das habe ich vernommen. Aber ich wiederum habe da eben so ein bisschen Spaß dran gefunden, so dieses über Musik reden, also diese Metaebene dazu eröffnen. Wissenschaftliches Geschnacke jetzt hier, aber so heißt es halt.
Siehst du schon wieder?
Ja. Und sowas Ähnliches haben wir ja auch gemacht im neuen Heft jetzt mit Euse, der Label Daddy von Hot Water Music, mit dem ich ja letztlich ein längeres Interview gemacht habe, als das Julia mit der Band geführt hat, so zumindest von der Zeichenanzahl, wo ich einfach mit Euse einfach mal über eine Band geredet habe, die wir im Heft haben. Wo wir einfach mal diese, jetzt wieder so ein Wort, Kontextualisierung vornehmen, einfach so, wie hat er die Band kennengelernt, wie kamen die damals eigentlich nach Deutschland, wie wurden die wahrgenommen? Kleiner Spoiler, er sagte beim ersten Zusammentreffen irgendwo außer für mich, die Band hat gestunken. Und da wusste ich, dass sie mir gefällt, weil wir haben auch gestunken. Wir waren nämlich Bauern und nicht so geschniegelte Hardcore-Typen aus München mit Krishna-Kettchen. Schöne Aussage. Und noch mehr solcher schönen Aussagen hat Euse in einem Interview gemacht. Ich weiß nicht, ob du schon gelesen hast.
Nee, ich hab das Heft ja gerade erst bekommen. Und tatsächlich, ich fand's schon komisch, beziehungsweise, gut, ich habe es in der PDF vorher schon gesehen. Warum sprichst du mit jemandem, der mit der Band zu tun hat, über die Band und nicht mit der Band, beziehungsweise klar, mit der Band hat Julia gesprochen. Und was macht diese Person aus, dass sie so interessant ist, um mit ihr über Hot Water Music zu reden?
Ja, Euse ist natürlich eine der grauen Eminenzen im deutschen Hardcore. Da wird er schallend lachen. Und ist äußerst unglaublich humorvoller Mensch, wer ihn mal getroffen hat. Das ist in normalen Zeiten, also als Bands noch ganz regulär auf Tour gingen und das Tourgeschäft lief wie Hulle, war der 364 von 365 Tagen im Jahr auf Tour als Tourmanager von zig Bands mit Boys It's Fire und so weiter. Er macht ja auch das Label End Hits Records, wo Hot Rod Music erschienen sind. Euse, der macht das seit, glaube ich, über 20 Jahren, ist der halt so professioneller Tourbegleiter oder gewesen, muss man sagen, und kennt halt jeden. Also wenn du irgendwo eine Band aus den USA triffst, mit denen redest und fragst sie nach Euse, so, klar, Euse, natürlich kenne ich den. Euse kommt aus Bayern, lebt in Berlin, hat aber nie sein bayerisches Idiom ansatzweise aufgegeben. Haut also immer im tiefsten Bayerisch irgendwie alles raus, was sehr charmant ist. Und der ist halt so hinter der Bühne, kennt ihn halt jeder, der irgendwie im Tourgeschäft und Veranstaltungsgeschäft ist und halt abgesehen davon halt ein super netter Typ.
Und warum hast du den dann jetzt bei Hot Water Music am Start und nicht irgendwie bei, wie du schon sagst, Boys It's Fire oder ähnlichen?
Weil es sich hier einfach angeboten hat, zu einer Band wie Hot Water Music nach, die hat im Ox, glaube ich, auch so ihr 25-Jähriges gefeiert, jubiläumsmäßig. Und da mal mit jemandem zu reden, so, das ist ja so eine Einordnung vorzunehmen. Was hat diese Band eigentlich für eine Bedeutung? Warum ist sie jetzt auf dem Ox-Titelbild? Warum sind die so wichtig? Die haben ja einfach so einen bestimmten Sound, also diesen Gainesville-Sound, diesen, das war irgendwie so Emo, alle da haben damals irgendwie so Emo gesagt, aber eigentlich war es nicht Emo, das M.I.M., also diese eigentlich Punkrock, aber halt irgendwie so eine andere Art. Wenn ich dich anschaue, weiß ich genau, welche Art. Diese bärtige Art von Punkrock. Und dafür habe ich natürlich dann prompt auch direkt fürs Ochsen ein Foto rausgesucht von Hot Water Museum, wo sie alle nämlich keine Bärte haben. Sehr lustig. Man sieht die, gefühlt haben die immer Bärte auf, aber ich habe ein Foto gefunden, wo sie keine Bärte haben. Ja, und Euse hat eben schon von Anfang an mit der Band gearbeitet. Also A, zuerst Fan und dann mit denen gearbeitet, hat die zig Touren mit denen gefahren durch Deutschland, durch die USA. Der kennt die halt, glaube ich, wie so, der ist eigentlich so ist wie das fünfte oder sechste Bandmitglied und macht jetzt halt zufällig, da er auch das Label macht und die ein Label in Europa brauchten, hat er sich halt irgendwie quasi, ja, ist jetzt auch deren Label, so multifunktional.
Ja.
Und ja, also war eigentlich klar, wen fragt man? So, wer ist der Telefonjoker zum Thema Hot Water Music? Würdest du bei Günther Jauch sitzen, das Thema Hot Water Music, ohne Frage? So, oh, wen rufe ich denn da an? Ah, wer kennt sich mit Hot Water Music? Ah, den Euse rufe ich da an. So ungefähr ist das.
Ich würde Julia anrufen.
Die hat das Interview mit der Band gemacht.
Weil ich Euse nicht kenne, genau. Und weil Julia eben das Interview mit Hot Water Music gemacht hat.
Und?
Und ich habe es nicht gelesen, wie ja so oft schon. Noch nicht.
Ja.
Was geht gerade mit Hot Water Music? Du kennst es.
Na, neues Album halt. Und das Album ist total grandios. Julia tatsächlich, die das Interview gemacht, fand es gar nicht so super. Ich habe es mit 9 Punkten bewertet, weil das holt mich total ab. Das ist eben, ich meine, wie viele Bands gibt es, die man halt immer vergleicht so mit, ja, und klingen so ein bisschen auch wie Hot Water Music. Ja, aber dann höre ich halt das Original, weil die machen es halt immer noch am besten. Und die haben auf dem neuen Album, ich habe es gehört vor, ich glaube schon Ende 2021 konnte ich es schon anhören und dann eine Weile nicht mehr und dann jetzt in den letzten Wochen noch ein paar Mal und jetzt ist sie auch raus und mir ist dann aufgefallen, so, ey, die Songs, die kenne ich ja schon alle. Also so gefühlt 5 von den 11 oder 12 Songs sind so, wow, kenne ich alle schon, Hits.
Irgendwie Hot Water Music?
Ja, und das, ja, ja, und vor allem sind sie einfach geil. So, man hat, ich habe es auch in der Rezension geschrieben, du hast halt einfach so, man imaginiert sich vor der Bühne stehen mit der Hand, mit der Faust in der Luft und am Mitgrölen. Und ja, totales Klischee, aber leider geil. Mhm. So ist das nämlich.
Was macht es gerade so spannend jetzt? Also wie geht die Band damit um? Oder sollte man deswegen das Interview lesen?
Ja, dazu soll man das Interview lesen.
Wieder da zu sein und...
Genau, weil es ja auch nicht unbedingt so einfach für die Band war. Chris Wallert, der... den hatten wir ja neulich mit seiner Band, anlässlich seiner Band Ship Thieves schon mal im Ox. Das war, glaube ich, im Juni 2021, bin mir nicht sicher. Hatten wir ein langes Interview mit dem über seine andere Band. Da kam die Platte letztes Jahr bei Pirates Press raus. Und,
also Chris Bonnard ist auch von
Hot Bonnard. Genau. Und ja, dem ging es halt einfach nicht gut. Ich interpretiere das, dass der auf jeden Fall auch depressiv war und teilweise aus der Band auch quasi so raus war. Er geht auch nicht mit der Band auf Tour. Da haben sie jetzt einen Typen von den Flatlanders mit dabei. Also du merkst schon, da läuft so einiges. Und dann hat man immer so diese ja, wie soll ich sagen, so Fehleinschätzung von der Band, wo du denkst so, ja, das sind ja voll die Stars irgendwie, das sind doch Hot Water Music. Und da kann ich es nur mit Jens Rachuth beantworten, auch Killer müssen waschen gehen. Nee, die haben halt alle ihre ganz normalen Jobs. Die Band ist für die, dann, wenn sie auf Tour gehen, ist es halt ein zumindest kein Verlust machendes Hobby, aber das muss man ja erstmal rausschneiden aus seinem Alltag, diese Zeit auf Tour gehen zu können. Und das finde ich schon spannend, wie sich Dinge so entwickeln können. Einst war das ja so, wir waren jung und wir konnten ständig auf Tour sein und jetzt ist man froh, wenn es die Band überhaupt noch gibt und man irgendwie weitermachen kann. Mhm.
Ja, viele Bands sind noch oder wieder da mit mittlerweile dann ja auch, ich habe so das Gefühl, wir kommen jetzt so an den Zeitpunkt, an denen dann doch auch die Bands, die dann doch gesagt haben, ich mache jetzt hier keine Veröffentlichung, weil wir nicht auf Tour gehen können, dass die Veröffentlichungen so langsam dann doch wieder kommen und mehr werden. Und da gibt es ja auch so einige und Touren sind ja wieder möglich. manche schieben es jetzt erst nochmal, ich sage, auf Ende des Jahres. Beispiel fehlt mir gerade, aber, und das wäre jetzt natürlich die Chance, um, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, nochmal auf das erste von den beiden Ochsfesten hinzuweisen, Joachim. Warum sollte ich wann wohin kommen?
Ja, in Düsseldorf, das ist dann, also wenn du das Ding am Freitag, dem, Entschuldigung, ich habe gerade ein Bierchen auf. Das war nicht professionell. Haben wir das jetzt geschnitten? Ich glaube, wir haben es nicht geschnitten. Ups. Am Freitag, dem 8., wenn ihr den da hört, oder am 9. vor 17 Uhr, dann ist es noch vor dem Festival, danach ist es nach dem Festival. Naja, dann wart ihr und habt alles gesehen in Düsseldorf im Zack. Ansonsten sehen wir uns dann halt wieder in Hamburg am 29.05.
Oder 28.
Genau. Ja, auf jeden Fall Samstag in der Markthalle.
An dem Wochenende Samstag.
Letzter Samstag in der Markthalle in Hamburg, ja.
Genau.
Ja, Mann, guckt auf die Website, Mann. Muss doch nicht alles hier erzählen. Wisst ihr doch eh schon.
Kid Joe, Hammerhead, Snoop & ETV, Snuff, The Monsters.
Ja, in Düsseldorf. Und in Hamburg, na, kannst du es auswendig? Maulgruppe, Spermbirds,
bringst du mich in
Razors,
Love
Spermbirds und Love A.
Hattest du schon?
Ja, genau. Glaube ich. Ohne Gewähr, alles ohne Gewähr hier. Keine Aussagen sind irgendwie belastbar oder rechtlich einklagbar. Wir labern hier einfach nur irgendwas und keiner weiß, ob es wirklich stimmt.
Wer hat dieses Festival eigentlich gemacht? Was steht da oben eigentlich auf diesem Plakat? Naja, egal, kommt vorbei.
Ox-Fanzine und Bier und Music zusammen mit dem Nico, vielleicht, wer das nicht so ganz gecheckt hat. Nico aus Düsseldorf ist Tourveranstalter, vor allem Local Promoter, also örtliche Veranstalter im Rheinland, aber auch teilweise darüber hinaus. Und ich suche mir die Bands aus und er hat die Arbeit. Das ist ein total geiler Deal.
Clever,
Oder Nico? Jo, er nickt. Nein. Nee, ist hervorragend.
Aber falls ihr die Folge noch nicht kennt, er ist auch schon zu Gast gewesen im Ox-Podcast. Könnt ihr auch nochmal nachhören.
Ja.
Zweimal, glaube ich, sogar schon.
Ja, genau. Ja.
Einmal generell über seine Tätigkeit als Booker oder Veranstalter und dann ja auch zur Corona-Zeit. Ne?
Ja, ist ja nicht vorbei.
Beides nicht uninteressant. Ebenfalls nicht uninteressant. Kommen wir wieder zum Heft.
Ah, eine wunderbare Überleitung. Du bist echt ein Profi-Journalist geworden, Fabi. Meister
ich
der Überleitung.
Ich habe dazugelernt, ja. Und deswegen frage ich dich, wer oder was sind Sweat, zweite Band auf der Liste im Inhaltsverzeichnis zum
ja,
Heft?
Ja, ziemlich cool. Hat der
und mal wieder muss ich gestehen, nie gehört.
Ja, siehst du, die sind nämlich auch ganz gut. So, das muss reichen.
Habe ich mir gedacht.
Hat nicht ich gemacht, das entweder hat der Daniel gemacht.
Aber was haben Wuppertal die zu erzählen? Warum kommen die ins Heft?
Weil die einfach einen ziemlich abgefahrenen Sound machen. Ich würde mal sagen, ja, so, wenn man so Emil and the Sniffers mag, boah, jetzt aber ganz grob einfach nur rausgehauen, dann vielleicht einfach auch mal Sweat hören. Female Vocals, was ja keine Genrebezeichnung ist, wie wir wissen, aber haben eine sehr prägnante Sängerin, die Wrestlerin ist im Hauptberuf. Und,
Im Hauptberuf,
so ich das verstanden habe, ja.
Wow.
Und was immer daran Beruf ist, müsste ich Dome fragen, unseren Ox-Kollegen, der ist ja professioneller Wrestling-Fan.
Ah,
aber
also ich hätte ja sowieso nicht gedacht, dass das Wrestling als ein Beruf sein kann.
Hallo, das ist ein Milliardengeschäft, ja. Ja. Also ich kenne mich damit nicht aus.
Ich habe eine Arbeitskollegin, ich frage auch die, glaube ich mal.
Ja, frag die mal. Ja.
Die reißt auch international ihren Vereinen dahinterher.
Ja, kannst du mal sehen. Ja, Sweat auf jeden Fall, geile Band und deshalb sind sie halt drin. Punkt. Ich glaube, wenn die überhaupt auf Tour kommen werden, werden die auch ziemlich abreißen. Kommen aus Kalifornien, wie so viele Bands.
Aus Kalifornien kommen Kampfsport.
Kampfsport, ja. Erstaunlich, wo
ohne
ja der
jetzt, Fuse-Kollege, einfach die Liste abzugehen, aber tatsächlich
wo der Fuse-Kollege Dennis
ja
mit dabei ist. Und wiederum
ja,
haben auch die Überleitung, haben die Überleitung zu dem Ox-Festival, wo ja Hammerhead spielen in Düsseldorf. Und wo der David von Hamhead, mit dem er das Interview gemacht ist, eben auch mittlerweile spielt. Das ist ja der Norbert, der wiederum bis Ox schreibt, ist ja raus bei Hamhead letztes Jahr. Das ist eine einzige Vetternwirtschaft,
oder? Es ist alles ein Hühnerhaufen hier.
Naja, also auf jeden Fall geht es um Kampfsport und Hammerhead. Und damit haben wir, glaube ich, zwei Welten, die manche vielleicht denken, dass sie weit voneinander entfernt sind, liegen sie doch so weit, doch so nahe. Ich würde es lesen, wenn es mich interessieren würde. Also wenn ich mich für Hammerhead interessieren würde, würde ich es lesen wollen.
Ja, warum stehen die dann nicht mit drauf? Das ist also zumindest in der Ankündigung
auf
der
drauf?
Homepage steht es ja so, ne?
Ja, genau.
Im Inhaltsverzeichnis, sage ich jetzt mal.
Ja, weil da das ist ja nur quasi, Kampfsport, das war ja False Flag irgendwie. Also es geht ja nicht um, der Anlass ist ja Kampfsport und der neues Album, das übrigens im Soundcheck
total sagen, gut ne, abgeschnitten hat.
Und so weiter.
Ja.
Bitte? Das im Soundcheck total gut abgeschnitten hat bei uns, das Hammerhead-Album. Das Kampfsport-Album, meine
ich. Gut, ich habe es geschafft. Ich habe auch dich durcheinander gebracht. Gut.
Ja, irgendwann blickt man nicht. Wahrscheinlich Hammerhead. Bald schreibt man sie auch ohne Vokale.
Ja. Auch auf dem Oxfest, auch demnächst auf Tour, mit dem spannenden Namen Risikobegegnungen Tour. Also Hammerhead, meine ich. Ah, ja. Aber Snuff, auch auf dem Oxfest,
ja.
Genau.
Ja. Die sind so Late Edition und die haben ja diesen, das fand ich so geil. Ich habe den, ich habe mir erstmal beim Abhören, das ist jetzt nicht drin, aber ich habe mir von Duncan erklären lassen, wie man seinen Namen ausspricht. Also Dunzahn geschrieben, D-U-N-C-A-N. Das ist einer dieser englischen Namen, die man so als Deutscher so liest und eigentlich nie weiß, wie man das ausspricht. Also ja. Duncan heißt es, nein, oder Duncan auch nicht, sondern Duncan. Irgendwie so. Also
auch ohne Vokale.
Das sind so englische Namen, die so, das checkst du nicht irgendwie. Also du weißt es halt nicht. Also kann man auf jeden Fall für große Verwirrung sorgen, wenn man den falsch ausspricht, fühlt sich der entsprechende oder die entsprechende nicht angesprochen. Ja. Das war so unsere Einstimmung ins Interview. Ja, Snuff mache ich ja schon
nicht immer. Nicht wie dieses berühmte Edinburgh. Nein, es ist Edinburgh.
Edinburgh, genau. Irgendwie, ach, das ist ja im Schwäbischen haben die Ortsnamen auch alle irgendwelche Schriftnamen und wenn du dann dort bist und sprichst das so aus, dann versteht dich keiner, weil du dann irgendwie quasi, das ist, ursprünglich hat es dann irgendwie so vier Silben und das wird dann zu anderthalb Silben zusammengeschleift. Also sieht dann statt eines Speiseeises mit drei Kugeln, sieht das nachher aus, der Name, oder hört sich an, wie quasi das Eis, das auf dem Boden liegt.
Aha. Das ist sehr bildliche Beschreibung, das merke ich mir mal.
Aber das ist auch hier so, hier nebenan ist die Firma Codecentric. Aber wenn du hier in Solingen Codecentric sagst, dann weiß keiner, was du meinst. Also musst du Codecentric sagen. Dann versteht man es.
Ja.
Mein Opa hat sein Leben lang auch gesagt, das heißt Computer. Weil so weit kommt es nur, dass er Computer sagt. Nee, Computer. Ja. Er hatte keinen, aber er wusste, wie man es ausspricht.
Auch so ein Phänomen.
Aber Wohlwort gibt es ja schon, glaube ich, seit 1920 oder sowas in Deutschland.
Genau, Wollewort.
Wollewort hat man im letzten.
Wollewort hat man im letzten. Wie ist jetzt mit Metal?
Snuff, ich wollte dir noch den Albumtitel. Achso. Der ist nämlich Crepuscolo, Dorato, Della Bruschetta, Borsetta, Calzetta, Cacetta, Trombetta, Lambretta, Giaio, Ossido, O, Così Magnifico. Den hat aber Duncan selber auch nicht mehr zusammenbekommen.
Also ich glaube, jetzt, nach dem Albumtitel ist der Podcast auch vorbei, oder was ist das denn?
Ich glaube, das könnte man so als Wettbewerb machen, wer nach gegen Mitternacht auf dem Ox-Festival noch in der Lage ist, diesen Bandnamen komplett auszusprechen. Und der bekommt die Kiste Gold, die auf der Bühne steht. Klammerbemerkung, in der Kiste. Kann auch ein Pappkarton sein, kann auch sein, dass da nur die alten Handtücher von Backstage drin sind und gar kein Gold, aber ja, man weiß es nicht.
Oder also, bekommt einfach das neue Heft, da wirst du da vielleicht auch eins davon dabei
haben. Genau, ja. Also ihr könnt schon mal üben zu Hause, wer es aussprechen kann. Snuff. Wer an den Sinn des Brexits glaubt, glaubt auch an Einhörner, hat Duncan gesagt. Ja.
Ne? Vollkommen verständlich.
Ja.
Umso schöner, dass sie trotz allem hier unterwegs sind. Das ist auch so eine der wenigen Bands, so habe ich das Verständnis oder Gefühl, mit exotischen Elementen, nenne ich sie jetzt mal, also teilweise
Bläsern oder so. Exotisch, das darf man übrigens auch nicht sagen, habe ich mir neulich erklären lassen müssen.
Nee.
Exotisch, weil? Das ist nämlich so Hagenbeck, wo dann irgendwelche Menschen aus den, keine Ahnung, 1870 Menschen aus den deutschen Kolonien ausgestellt wurden, in Anführungszeichen. Das war dann so exotisch, das, ja, so Hütten aus Afrika nachgebaut, wo dann irgendwelche Menschen aus Afrika, die nach Deutschland verschleppt wurden, da rumsitzen mussten, damit die Deutschen dann drumherum gelaufen sind und sich dann was Exotisches angeschaut haben. Also habe ich mir erklären lassen, dass exotisch wohl auch ein Wort ist, das man mit Bedacht oder am besten gar nicht verwenden sollte. So viel dazu.
Gut, hast so hast du wieder was gelernt. Nicht gemeint, das tut mir leid.
Das hilft dir jetzt auch nicht mehr, Fabi. Jetzt hast du dich schon in die Scheiße geritten.
Ach, da bin ich oft genug drin.
Ja, was?
Okay, es ist Ska-Elemente, Bläser dabei. Es ist einfach eine partygute Laune.
BläserInnen.
Oh, tatsächlich, auch das wusste ich nicht.
Siehst du, weil nämlich ich habe die in Essen gesehen, im Don't Panic, und da war die. Soweit ich das aus dem Interview noch richtig zurückbekomme, der Bruder von Duncan war dabei und dessen Tochter, und die haben Posaune und Saxophon gespielt. Von daher BläserInnen.
Ich kenne tatsächlich nur die Stammbesetzung, und die besteht ja eben nur aus männlich gelesenen Personen, daher wusste ich auch das nicht. Guck, direkt der nächste Fettnapf.
Tja.
Was ich jetzt eigentlich auf dem langen Weg dahin gesagt haben wollte, ist, dass sie trotz dessen, unter anderem BläserInnen, auch in der Blase der Menschen, die eher den ernsteren Punkrock hören und mögen, trotzdem gefeiert werden. Ernster, wie kommt sowas?
Ernster, also ja, weil die jetzt ja. Es gibt ja so, weißt du, so lustige Bands, so Hoppelska-Scheiß, den wir alle nicht brauchen. Und es gibt halt Menschen, die so den, Anführungszeichen, ernsthaften Mod- und Ska-Background haben. Und so einer ist ja auch Duncan, der erzählt nämlich auch von seiner Lambretta. Lambretta, jene Menschen, die nur komische Scheiß-Tretroller mit Elektroantrieb aus den Großstädten kennen. Roller, das war mal was, was Menschen gefahren sind, nämlich so Motorroller, Vespa. Und Vespa ist ja quasi für den Pöbel gewesen, und dann gab es ja noch die Premium-Motorroller, und die waren von Lambretta. Und Lambretta ist so quasi die Königsklasse des Motorrollers. Und wer ein echter Mod war in den 60ern, The Who, Quadrophenia, wir erinnern uns, dieser großartige Film, oder dann eben später in den 70ern, besonders in den 80ern bei dem Mod Revival. Und da war eben Duncan auch einer von denen, die haben eben eine Lambretta gefahren. Er hat seine verkauft, heute, damals für kleines Geld. Heute musst du da irgendwie 5.000 bis 10.000 Euro dafür bezahlen, für so einen ollen italienischen Motorroller.
Wo wir wieder bei sinnlosem Scheiß sind, ne? Ich denke, ja komm, das Ding muss fahren, ist doch egal, was draufsteht.
Ja, aber Roller. Und da waren wir bei Snuff und bei dem Ska und bei dem Mod Ska, was auch immer, Bläser Sound. Und da sind wir bei Snuff und ja, whatever. Ich weiß nicht mehr, was die Frage war, aber ich glaube, ich habe sie halbwegs beantwortet.
Ich hatte gefragt, warum die auch, ich sage mal, in wie hatte ich es genannt, ernsteren, in Fankreisen ernsterer Punkmusik trotzdem doch mal wieder eher gefeiert werden und so einen Zuspruch erfahren.
Weil die einfach richtig geil sind. Wenn du die live gesehen hast, und wie gesagt, das ist bei mir gerade mal 3 Wochen her, ist halt unglaublich. Mhm. Duncan, der singt ja und spielt zu einer der seltenen Fälle eines singenden Schlagzeugers. Und wie der Typ da draufhaut, das ist unfassbar, das ist tierisch. Also das ist unmenschlich, was der da macht. Und du merkst einfach, wie so eine Band vorangetrieben wird. Denkst immer wieder so, ey, es gibt so Bands, die so so lala sind und denkst, ey, mach doch mal. Und da ist einfach nur so Attacke und drauf, so Wikinger-Angriff, Wikinger runter vom Boot und rein. Nee, das war jetzt ein ganz beschissener Vergleich, aber das ist so, ja, Vollgas-Band. Und ich glaube, das macht die aus.
Klingt, als hätten die ihren Zuspruch dann durchaus verdient.
Ja, so kann man es sagen.
Okay. Bleiben wir bei Ska und guter Laune Musik. Buster Shuffle sind auch wieder zurück.
Ja, die sind so. Ich finde ja, die können es nicht mehr hören, aber Madness kann ich nicht mehr hören. Madness, die waren halt irgendwie vor 40 Jahren mal gut und dann danach wurden die echt so ja, keine Ahnung, braucht heute WDR keiner mehr.
WDR 2 Pop würden wir es mittlerweile, glaube ich, nennen. Oder WDR 4 sogar.
Ja, genau, aber Buster Shuffle machen das halt quasi als real existierende, echte, heute auf der Bühne stehende Band und bringen halt genau den Sound rüber. Und wenn das halt so klingt, ja, aber es ist ja auch wie wenn eine Band heute Ramones Sound spielt und das richtig überzeugend macht, dann ist halt auch geil. So, so einfach nicht drumherum labern, sondern ja, es ist, was es ist und es ist geil.
Und Buster Shuffle live ist nicht auf die Fresse, aber auf jeden Fall gute Laune.
Ja, das können wir alle brauchen derzeit und überhaupt. Und
ja, das können wir tatsächlich gerade gebrauchen.
Ja. Was ich übrigens, übersprungen hast, der Helge, der hat ein Interview gemacht mit dem Hannes von Zebrakor. Ich weiß nicht, wer von uns so alt ist, dass er die Fabrik in Duisburg noch erlebt hat. Das ist quasi so zwei Straßen weiter von da, wo das Plastibombs sein Headquarter hat. Da gab es die 90er über, kann man sagen, halt einen total geilen so Hinterhofladen. Da musstest du, bist du reingelaufen in den Hinterhof und dann war da so ein, wie man das halt hier so im Ruhrgebiet hat, so ein Hinterhof-Fabrikgebäude. Und da war im zweiten Stock, da musstest du über so eine total, beinahe so 45-Grad-Rampe, gefühlt waren es 45 Grad, wahrscheinlich waren es 20 Grad, aber total steil, so eine Rampe irgendwie so bis in den zweiten Stock hochlaufen. Bands, die einen Van mit guten Handbremsen hatten, mit einer guten Handbremse hatten, konnten da auch rückwärts hochfahren. Aber ich glaube, da sind zig Kupplungen und Handbremsen abgeraucht. Und da oben war dann so in so einer Fabriketage war ein Club. Also Club klingt doof, aber halt so ein quasi privates AZ. Ich weiß nicht, wie oft ich da war. Zig Bands gesehen, immer geil. Und Helge, der hat ein Interview gemacht mit dem Hannes, der dort Zebrakor hieß, die Konzertgruppe, federführend betreut hat. Und das war echt so, ich sehe die Fotos, ich sehe die Leute, ich denke mir so, das war doch erst gestern. Oh, fuck, das ist 20 Jahre her. Ja. Aber du erinnerst ja noch zig Abende, Sommerabende, wo du da draußen standest und dann, hey, kommt rein, ey, nicht zu laut, den Nachbarn, okay, gehst rein und drin. Und natürlich haben die Konzerte, wie es immer so lernen ist, immer zu spät angefangen. Das ist Mist, ich muss morgen früh raus, Uni, Uschi, Job, was auch immer. Und natürlich spielt die Band, die du sehen willst, nicht vor 12:30 und denkst du so, fuck, dann ist die Bahn schon weg. Aber du bist ja mit dem Auto da oder hast einen Parkplatz gefunden, bla bla bla, mitten im Wohngebiet halt. Also auf jeden Fall Ruhrgebiet, 90er, Zebrakor, Duisburg. Schönes Interview, totaler Flashback, magisch. Mhm.
Und ich hatte mich gefragt, Zebrakor, was ist das denn jetzt wieder für ein Genre? Wo kommt das her? Oder haben die im Inhaltsverzeichnis steht es nämlich klein geschrieben, also ne, nur der erste Buchstabe groß. Und wir machen es ja immer so, dass Bandnamen durchgehend groß geschrieben werden. Und dann, hat da jemand falsch geschrieben? Zebrakor, ist das eine Band? Was soll das?
Ja, nee, Zebra, glaube ich.
Das ist eine Konzertgruppe.
Ja, Bezug irgendwie auf, ich glaube, in Duisburg gab es auch mal einen Fußballverein, wenn ich mich recht erinnere. Ich bin da nicht so im Thema drin, interessiert mich auch nicht, aber ich glaube, da gab es ein Fußballteam. Und PC, irgendwas war da.
Oder so?
Ja, aber ist nebensächlich und nicht so wichtig.
Ja. Späte Konzerte, ey. Kleine Anekdote, Youth Avoiders habe ich diverse Male verpasst, unter anderem auch einmal, wo ich mich dann riesig drauf gefreut habe, geil, schaffste, Sonntagabend im AZ, Uni-Zeiten noch, dann ist ja auch scheißegal, wenn du am nächsten Tag dann irgendwie platt ankommst und komm da hin und komm an und höre noch den letzten Akkord des letzten Liedes, nö, das war hier ein Nachmittagskonzert, ist ja Sonntag, morgen müssen ja alle wieder arbeiten. toll. Und jetzt kriegt ihr es hin, wirklich das Konzert zu starten.
Ja, AZ Mülheim, habe ich auch einige so Erinnerungen, wo du denkst, so bitte fang doch endlich an. Und dann fängt um 23:45 fängt die erste von drei Bands an. Und natürlich spielt die Band, die du sehen willst, als letzte. Und dann denkst du so, ja, komm, gehen wir doch einfach wieder. Da kann ich mich bis heute darüber aufregen, ich halte das für total asozial und arrogant, so ein Verhalten von Veranstaltern in solchen Kontexten. Doch, ist es.
Boah, oder ich kenn's ja als Veranstalter sich auch, oder einfach verplant und dann kommt hier eine Band zu spät und dann rufen die an, ja, nee, aber wir sind kurz vor Duisburg, wir sind wirklich gleich fast da. Ja, okay, sollen wir noch auf euch warten? Schafft ihr das? Ja, und dann zieht sich das halt immer weiter. Sonst hättest du halt gesagt, okay, dann spiel halt die spätere Band, spielt halt als erste. Aber nee, dann haben die Backline dabei und es gibt kein Schlagzeug vor Ort und so weiter.
Ja, ich glaube, ich bin für, also als Veranstalter, ich bin für autoritäre Arschlöcher als Veranstalter. Ist für BesucherInnen immer lang.
Wenn du kein Schlagzeug hast, dann kannst du nicht anfangen.
Ja, dann besorg eins, dann musst du einen stehen. So. Aber egal, das ist eine ganz grundsätzliche Diskussion. Also ich bin da pro autoritäre Arschlöcher als Veranstalter.
Das wäre doch mal eine Sache für unsere
pro Kontra,
Kategorie,
ja.
Pro und Contra. Ja. Frühe oder späte Konzerte. Ja. Worum geht es da in diesem Heft bei Pro und Contra?
Über Bands, deren Sänger nicht mehr dabei sind oder deren vermeintliche, einzig echte, ewige, einzig wahre Sänger nicht mehr dabei sind.
Mhm, und der Aufhänger war, glaube ich, der Wechsel von Slime oder auch sowas wie Dead Kennedys ohne Yellow Biafra.
Ja, ja, genau. Also ich bin bei Slime, geht das absolut. Diggen, krieg dich mal ein irgendwie. Mach halt irgendwas mit irgendwelchen Schweizern oder Österreichern, die mich nicht interessieren. Und Slime finde ich geil mit dem neuen Sänger, mit Tex. Und gleichzeitig gibt es halt dann als Tour eine Band halt für mich nur die Fake Kennedys. So. Mhm. Ohne Jello ist alles nix. So, face it. Ganz simpel. Aber hey, andere sehen das anders, aber. Nö.
Genau, hast du da auch keine eindeutige Meinung zu sagen, Sänger oder Sängerin ist weg, also kannst du die Band auch in eine Tonne kloppen.
Punktuell muss man das entscheiden und dann kann man halt auch ganz vehement argumentieren. Das ist so, mal so, mal so. Ja, Ignite
deswegen
ist ja auch so ein Fall.
Da auch nicht
Ignite, Ignite, das hat man, ich dachte, Ignite hat man auch mal mit Soli so in Verbindung gebracht. Stimmt, und dann liest du das Interview und merkst so, okay, ja, der Typ war halt auch schon. Ich habe den einmal interviewt, also einmal, wo ich weiß, wo ich mich konkret erinnern kann. Und das war schon ja ein ziemlich von sich überzeugter Typ. Und ich ahne schon, dass das nicht unbedingt immer gut funktioniert hat. Vor allem, wenn halt eigentlich andere Leute quasi auch die Band waren und er dann immer so im Vordergrund stand. Hm? So. Teamplayer und so.
Genau. Ignite jetzt mit neuem Sänger. Auch im Heft mit neuer Platte.
Ja, ja. Und so viel mehr, man. Wir haben 164 Seiten. Das ist wieder so ein unfassbar fettes Heft irgendwie. Das ist das Heft zu uns und Corona, oder? Mann, sind wir alle fett geworden.
Wow. Also, dem kann ich widersprechen.
Ja.
Ich habe zumindest mit dem Zeitpunkt Corona mehr Sport gemacht als früher. Es ist immer noch nicht viel, es ist immer noch nicht regelmäßig, es ist längst nicht genug, aber ich bin trotzdem fett geworden, ist egal. Nein, was sonst noch drin ist, ist Pub, Rotten Mind, auch wunderschöne Band.
Ja, die sind sehr geil.
Body. Schwierig auszusprechen, ich glaube, auch Karlakast, ist das richtig ausgesprochen, weißt du das?
What?
Geschrieben 8 Kalakas.
Ah, 8 Kalakas. Sí.
Oder so.
Un grupo de California. Sí, 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 sí. ja, eine hervorragende Band auf Atomic Fire Records, diesem Nachfolgelabel, das Markus Steiger nach seinem, den wir ja auch im Ox hatten, wir erinnern uns, Anfang 2021, langes Interview mit dem Gründer von Nuclear Blast Records, bis heute sehr großer Punk-Hardcore-Fan.
Der hat ein neues Label gegründet. So eine Einordnung, die hätte ich mir gewünscht.
Der hatte ein neues Label gegründet namens Atomic Fire Records, Nuclear Blast, Atomic Fire. Klar, muss natürlich irgendwas mit mit Atomen sein. Und der hat auf seinem Label diese Band, die kommen aus Kalifornien. Und die Älteren unter uns erinnern sich noch an Voodoo Glow Skulls, die ja wirklich so Ska-Hardcore gemacht haben. Nee, die machen es immer noch. Neulich noch ein neues Album, fand ich auch total geil. Mhm. Und diese Ocho Calacas, die machen halt tatsächlich das auch schon seit fast 20 Jahren und total geiler Sound. Mich hat die Platte halt auch, wie man so schon sagt, total abgeholt. Und vor allem spanische Texte und auch sehr politische Texte. Mhm. Was man, ich hau das jetzt mal so raus, wenn man als Mensch mit so einem Hispanic Background im Süden von Kalifornien lebt, wahrscheinlich auch automatisch hat, weil einfach die, wie viele Gesellschaften ist auch die amerikanische nicht frei von gewissen Vorurteilen und Rassismen und man merkt ja, wie diese Einwanderungssituation oder Migrationssituation an der Grenze zwischen den USA und Mexiko ist und Fronteras heißt das Album, also Grenzen und auch darum geht es auf dieser Platte und ja, auch wieder so eine Band mit Bläser.
Wie sieht's aus bei Siberian Meat Grinder?
Ja, Band aus Moskau, genau wie
eben
Moskau Death Brigade. Ist natürlich alles so Bandnamen, wo du auch denkst, so boah, scheiße, irgendwie Mist, wie kann man das falsch verstehen? Also sind gute Leute, die definitiv nichts mit der Terror-Mordmaschine von Putin zu tun haben.
Da gibt es da teilweise sogar personelle Überschneidungen. Ja,
genau, genau. Die aber sich halt, da hat man natürlich auch noch, es gab dann auch nur so eine kurze Diskussion irgendwie mit dem Label, wo wir gesagt haben, hey, bitte, aber nicht, dass wir denen was unterstellen wollen, aber irgend so ein Statement brauchen wir halt schon noch irgendwie so. Wie steht ihr jetzt gerade zu dieser Nummer? Nicht, dass wir es grundsätzlich angezweifelt haben, aber hey, Menschen drehen in solchen Zeiten halt leider auf die seltsamste Weise ab, wie mit Corona, wo du denkst, hey, du bist ein vernünftiger Typ von dieser Band und plötzlich ist der oder die total Corona-Leugner, Impfgegnermäßig unterwegs und von daher sagt, nee, bitte, klares Statement und so und ja, haben halt dann auch sich natürlich gegen den Irren geäußert und man ahnt, dass es halt Menschen, die so eine abweichende Meinung dieser Tage haben, in so einem faschistischen System, wie es Russland heutzutage darstellt, dass sie es nicht einfach haben, ja.
Ja, kann ich mir, sagt man so schnell, kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, kann ich mir tatsächlich nicht mal vorstellen. Ich weiß nicht, ich bin sehr gespannt auf das Interview.
Nee, es ist glaube ich, tatsächlich, wo du sagst, so eben dieses kann ich mir nicht vorstellen. Wir sind, und jetzt, ich weiß ja, irgendwelche Superlinken direkt wieder, ja, und Deutschland und Zensur und bla 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 und was alles scheiße ist, aber im Grunde können wir hier, wenn du dich an gewisse presserechtliche Dinge hältst und wo sagst, wo fängt Beleidigung an und was ist eine unbewiesene Unterstellung, wenn du einfach bestimmte Dinge, die justiziabel sind, im Blick hast, kannst du ja machen, was du willst und bist nicht in einem Scheißsystem wie auf Kuba, wo KünstlerInnen wie in der DDR irgendwelche offiziellen Lizenzen brauchen, um künstlerisch tätig werden zu dürfen. Ist ein Scheißsystem. Ja, nee, nicht Kuba sie, sondern Kuba no, muss ich einfach ganz klar sagen, im Sinne von, das ist ein scheiß Unterdrückersystem. Und in Russland ist es halt auch gerade überhaupt kein Spaß, jemand zu sein, der eine deviante Meinung hat, der gegen die, wie soll ich sagen, gegen die Volksstimmung, muss man sozusagen, ist da, das ist zum Kotzen. Und da wirst du ganz schnell merken, was geht und was nicht geht. Und für den Moment bin ich echt froh, nicht in so einem Land leben zu müssen. Definitiv.
Ja, auch hier läuft vieles scheiße, aber
ja, wir können offen aussprechen. Wir sprechen es offen aus und sagen, was uns nervt und was scheiße ist, wenn wieder irgendwie in der Bundeswehr irgendwelche Nazi-Soldaten irgendwie noch aktiv sind und das irgendwie jahrelang irgendwie übersehen wurde oder sonst irgendwas. Du kannst das klar benennen und du musst zu deiner Meinung stehen, natürlich. Aber du wirst nicht sanktioniert in der Form, dass irgendwelche Leute, wie bei russischen Journalisten, irgendeinen Z auf die Wohnungstür sprühen. Ja? Z, das neue Hakenkreuz in Russland, ja. Ja, ne, kann man sich drüber aufregen.
Kann man. Ich würde aber tatsächlich noch diesen schwierigen, aber umso eindeutigeren Cut machen an dieser Stelle. Und zwar möchte ich echt gerne noch den Ausblick zum Festivalsommer dieses Jahres mit dir wagen, denn dem hast du dich auf ein paar Seiten gewidmet und mit Leuten gesprochen, die Festivals veranstalten, die, ich klopfe jetzt auf Holz, hoffentlich dieses Jahr stattfinden.
Ja, mit Alex vom Rupert Rodeo, der natürlich in Personaler Union auch noch Schlagzeuger von Verstörte Bäcker ist, die wir ja auch hier im Ochs haben. Genesungswünsche gehen übrigens raus an Nico von den Kassierern, der ja auch bei Verstörte Bäcker ist. Habe ich mit dem diese Woche noch telefoniert. Der hatte ja vor 2, 3 Wochen nach dem Konzert der Kassierer auf der Bühne Backstage einen Herzinfarkt. Wurde von einem Rettungssanitäter, der zum Glück neben ihm saß, irgendwie gerettet. Dem geht es wieder leidlich gut, hat ihn zum Ox-Festival eingeladen, meinte so, aber hey, ich mache noch ein bisschen langsamer hier und so, erstmal nicht. Ja, also Verstörte Bäcker ist Alex und bei Slime natürlich und er ist der Veranstalter des Robot Rodeo, das dieses Jahr stattfinden wird. Außerdem habe ich den Daniel vom Back to Future Festival aus. Das ist die Ecke
Glaubitz.
zwischen, ja, zwischen Dresden und Leipzig. Das hilft ein bisschen besser, das einzuordnen im Lokal. Und
Ja.
dann noch der Steffen von Navigator Records aus der Nähe von Würzburg. Und der ja das Mission Ready Festival macht. Und mit denen hatte ich halt per Mail denen ein paar Fragen geschickt. Und ich muss sagen, da kam schon, wenn man zwischen den Zeilen liest, recht viel Pessimismus raus. Also das ist. Einerseits freuen sie sich, dass wieder was geht, aber die merken alle, das ist echt verdammt schwierig geworden. Die Regularien, die Bestimmungen plus das ganze Festival-Business ist echt so viel schwerer geworden. Wenn diese Woche eine Pressemeldung rumging, da haben wir in der Redaktion hier schallend gelacht, dass zwei große deutsche Festivals, eins im Norden, eins im Süden, bekannt geben, dass sie jetzt auf vielfachen Wunsch, auf jeden Fall gibt es jetzt nicht nur 3 Tagesfestival, sondern auch Tagestickets und auf vielfältigen Wunsch, endlich geben sie noch ein paar Tagestickets frei. Und du merkst so, okay, Moment, da sind einfach nicht genug Tickets verkauft worden. Und jetzt schaut man, dass man, wenn man die Leute zu einzelnen Tagen hinbekommt, dass da noch was geht. Also ich glaube, einerseits sind die Leute total ausgehungert, zum anderen wird das echt ein ziemliches Gemetzel werden in den nächsten 1, 2 Jahren, wo einfach auch große Veranstalter, große Companies mit richtig viel Geld, die auch von den Corona-Hilfen, das geht in der Branche ziemlich um, wurde da sehr ungleich verteilt. Das wurde ja so teilweise auf Basis der Vorjahresumsätze wurden da Hilfen ausgezahlt, wo große Companies, auch börsennotiert, wirklich Millionen bekommen haben und die Kleinen sind leer ausgegangen. Also teilweise echt schwierige Situation und das wird ein, wie man so schön sagt, ein Hauen und Stechen irgendwie in den nächsten Jahren. Also ich, schwierig. Ich glaube, überleben werden die Leute, die sowas irgendwie machen, weil sie total dran glauben und weil sie einfach Fans sind und weil die es aus Leidenschaften, aus Berufung machen und das aus so einer Mischung aus ehrenamtlichem Engagement plus gewisses kommerzielles Background, dass es halt irgendwie sich rechnet, weil man ja das ganze Jahr über für seine Arbeit dann auch irgendwie bezahlt werden muss, in dieser Mischung irgendwie durchkommen werden, wie so viele Leute aus der Punk-DIY-Szene, die es einfach wollen und deshalb machen sie es und deshalb halten sie es durch. Leute, die das irgendwie so, ja, so aus rein kommerziellem Kalkül, ja, dann braucht man vielleicht auch einfach nicht mehr so rein kommerzielle Festivals. Gut,
Und
andererseits wissen wir auch, muss man natürlich auch wieder sehen, viele Bands, die haben natürlich einfach, weil diese großen Festivals eine Menge Geld zahlen konnten in der Vergangenheit, das war natürlich dann, diese Festivals haben denen halt quasi, naja, wenn die gut verhandelt haben und guten Namen hatten, haben die denen halt im Zweifelsfall so die Viertel- oder Halbjahresmiete bezahlt mit ihren Gagen. Also sehr schwierig. So viel dann auch gewettet wird über solche Großnamen-Festivals, die Gagen waren es, die natürlich auch viele Leute auch mit den Leuten, die prozentual beteiligt sind als Booker und so weiter, schon eine Menge Leute am Kacken gehalten haben. Plus die ganzen Jobs, die natürlich da in dem Kontext entstehen. Also alles schon schwierig. Man kann da also in keinem Fall irgendwie schwarz-weiß urteilen, sondern das ist so ein Biotop, wo sehr viele Sachen irgendwie zusammengehören. Und wenn du halt eine Spezies da rausnimmst, fallen halt irgendwie so, leiden alle anderen auch drunter. Komplex.
Ja, und wo du sagst, Jobs, auch das ist ja gerade ein aktuelles Problem, dass die Festivals kaum noch Leute finden, die überhaupt noch in den entsprechenden Jobs arbeiten, die du da brauchst. Sprich Catering, Security und ähnliches. All die Sachen, die in den letzten 2 Jahren komplett weggefallen sind.
Lest das Interview mit Euse. Genau darüber geht es da auch, der ja von seinem Job als Tourbegleiter, Tourmanager, zum Glück hat er mit 16 Pfleger gelernt und arbeitet jetzt seit 1,5 Jahren wieder oder 1,75 Jahren wieder in dem Beruf und will da im Augenblick noch nicht kündigen. Und macht da lieber den Intensivpfleger. Und ja, und so geht es halt vielen Leuten in dem Bereich. Und der erzählt dann auch sehr viel, wie schwierig es sein wird, in dem Bereich wieder Leute zu reaktivieren. Aber es ist ein komplett eigenes Podcast-Thema eigentlich.
Vielleicht hast du Euse ja mal hier zu Gast.
Wäre was, ja.
Aber bis dahin haben wir erst das Interview mit ihm. Und ganz spannender Punkt, den ich auch noch ansprechen wollte, weil wir jetzt auch bei großen und kleinen Festivals waren, gerade Back to Future hat es auch gesagt, da haben Feine Sahne Fischfilet gespielt, aber auch bei Rock am Ring. Und der Sänger Monchi hat jetzt ein Buch geschrieben und das war jetzt auch der Anlass, mit ihm ein Interview zu führen fürs aktuelle Heft.
Ja, Frank hat das Interview geführt und wer Monchi mal getroffen hat vor Corona, der weiß, dass der Typ schon mächtig Eindruck gemacht hat. Und jetzt ist, glaube ich, noch 2/3 von dem Eindruck. Also der hat irgendwie massiv abgenommen und hat ein Buch drüber geschrieben. Und ich finde es spannend in dem Interview, ich hatte mich mit Frank im Vorfeld auch noch drüber unterhalten, wie man das Interview macht. Da geht es um so Themen wie Bodyshaming und so weiter. Und ich sage es jetzt mal so ganz umgangssprachlich, Monchi war halt total fett und er ist jetzt halt, der hat halt massiv abgenommen und er ist nicht mehr so fett. So, das ist heftig und da geht es natürlich um so Themen wie, man hat da so englische Ausdrücke, Body Positivity, wie nehme ich mich wahr, wie akzeptiere ich mich und so weiter und genau darum geht es halt und ist ein total schwieriges Thema, aber er haut halt da schon recht pragmatisch raus. Also das finde ich halt spannend, seinen Umgang damit. Einerseits schon total reflektiert, andererseits aber schon auf sich selber total bezogen und ja, wie soll ich sagen, jetzt nicht so auf so eine, er war ja noch nie so ein Typ mit, der in seiner Wortwahl immer auf so eine gewisse totale Korrektheit in Anführungszeichen geachtet hätte.
Das, ja, das mag aber, ich sehr an ihm, seine offene Art. Seine,
genau, aber er ist halt dabei jetzt große nicht, Schnauze. Aber er ist halt dabei jetzt auch nicht unsensibel, sondern das bringt es halt echt ganz gut auf den Punkt. Also ich denke, das Buch, ich habe es noch nicht komplett gelesen, ich habe quer gelesen, aber es ist spannend und Frank hat das in dem Interview, es ist halt quasi so ein Teaser, das ganz gut an, das Interview. Also das Buch. Von daher, ja. Ich würde mal sagen, lesen, ja, es ist gut. Ich finde den Schlüsselsatz, den wir rausgezogen haben, so, dann finde ich eigentlich schon so, das Gefühl, wie er sich gefreut hat, dass er sich wieder selber den Arsch abputzen konnte. Ey, scheiße. Ja, ja.
Wow.
Ja. Ne? Das, was wir übrigens noch im Heft haben, ich schaue gerade noch mal rein, wir haben diesmal so abartig viel Zeug irgendwie, das ist echt krass. Von Kalle, der Artikel zum Thema ein Presswerk ist kein Streichelzoo, wo er mit den ganzen Vinyl-Arschlöchern abrechnet. Da gibt es natürlich dann auch.
Die Vinylkrise gibt es auch in diesem Heft wieder.
Geht es natürlich auch um den jetzt anstehenden Record Store Day, wo wieder ohne Ende sinnloser Scheißdreck in die Läden gepresst wird. Ja, Plattenläden brauchen Umsatz, schön, geht alle dahin, aber der sinnlose Scheißdreck, der da wieder rausgehauen wird. so, boah, ist das langweilig, irgendwie furchtbar, furchtbar, furchtbar. Und Kalle rechnet damit in seiner unnachahmlichen Art hervorragend ab. Tribi hat ein sehr schönes Intro mit dem Tom Schwoll gemacht, den man unter anderem von dem Schaltraumstudio in Berlin kennt, von Es war Mord und von Jingo de Lunch. Toller Typ, der tatsächlich gewisse Ohrenprobleme hört und von daher nicht mehr wirklich so viel machen kann tatsächlich im akustischen Studiobereich. Wir haben, was ich auch noch spannend finde, Xander Schloss drin, also Zander wieder Zander und Xander wieder Schloss von den Circle Jerks. Da hat Alan McInnes aus Kanada ein sehr schönes Interview gemacht. Das ist sehr umfangreich. Jetzt der erste Teil. Ich finde es spannend, der war mit Joe Strummer unter anderem auch früher sehr gut befreundet und gemeinsam auf Tour. Mhm. Fand ich sehr spannend. Was finde ich, müsste man noch unbedingt lesen? Man muss alles lesen, Ox, das ist ja klar.
Helicopters, die wieder da sind. Isoscope, tolle,
ja, oder
jüngere Geschichte.
Oder der Versuch einer Gleichstellung von Rembetiko und Punk. Das finde ich sehr spannend.
What the hell is Rembetiko?
Rembetiko ist so eine griechische Kneipenfolklore, sage ich mal. Und das sehr alte Musikrichtung. Und die hat einer unserer Schreiber aus Stuttgart, der wiederum vor 2 Jahren an so einer Ausstellung über Punk in Stuttgart beteiligt war. Tatsächlich, der Mann ist Lehrer und in Rente, aber war einer der ersten Punks in Stuttgart in den 70ern. Und der hat jetzt einfach, er ist einerseits Punk-Fan, andererseits Rembetiko-Fan. Und der hat versucht, da so eine gewisse, mal so eine Gleichstellung irgendwie hinzubekommen. Spannender Artikel, sehr schön. Ich würde es lesen, weil es ist lustig.
Dann auch gut, Ferris übrigens, MC wieder ins Heft geschafft.
Ferris MC. Ja, das ist halt auch einfach ein spannender Typ, so von seinem Background her. Und wiederum das Label macht unser alter Kumpel Tobbe von ganz früher People Like You. Man kennt ihn aus dem Ruhrgebiet. Und der mit A Rising Empire, sein Label, der hat jetzt dieses Ding von Ferris MC gemacht und meinte so, ey, lass mich in Ruhe, ist Hip-Hop, ich kein Bock auf den Scheiß. Meinte so, nee, ey, der Ferris, spannender Typ, hat auch ein Buch gemacht, ohne Platte. Mach doch was mit dem, weil das ist echt ein spannender Typ. Und liest sich halt einfach gut. So ein Interview, wo ich sagen würde, musikalisch interessiert es mir ehrlich gesagt nicht so, aber liest sich halt einfach gut.
Ja.
Und ja, von daher einfach mal, liest sie halt einfach gut, ist einfach auch ein Argument.
Und Tobbe auch schon mal hier im Podcast gewesen, auch empfehlenswert nochmal zu hören.
Ach ja, was auch gut ist, tatsächlich Symbolism. Rick Agnew von Adolescence und so weiter, quasi kalifornischer Punk-Adel, und der hat eine neue Band, oder gar nicht mehr so eine neue Band, vielleicht 2, 3 Jahre alt, Symbolism, wo dann wiederum London May auftaucht. Und wer jetzt denkt so, who? Naja, dann sage ich natürlich Samhain. Jene großartige Band zwischen Misfits und Danzig, die eigentlich, ja, also Misfits gab es nicht mehr, Danzig gab es noch nicht. Bei Danzig, erste Platte, sehr geil, danach so, und dazwischen gab es aber halt Samhain. Samhain fand ich immer völlig großartig. Human Pony Girl. Grandiose Band. Auf jeden Fall dieser London May. Der hat mit Rick Agnew zusammen diese Band Symbolism, hat Guntram irgendwo ausgegraben. Und die wiederum sind halt große Fans von Christian Death, was ja so eine Goth-Überband ist, die aber halt im Gegensatz zu allen anderen Bands aus dem Genre nicht aus England kam, sondern aus dem Süden von Kalifornien. Und wo ja damals halt das war eben Rick Agnew von Adolescence mit dabei. Damals hat man das gar nicht so ganz gecheckt. Ja, wieso ist das? Ist doch total Wave und Goth. Wieso ist das jetzt Punk? Und naja, das, was manche Leute dann erst viel später gemerkt haben, dass Goth und Punk doch irgendwie ganz geil zusammenpassen, das wussten die schon länger. Und darum geht es unter anderem auch in diesem Interview mit Symbolismus. Symbolism.
Das sind dann die Leute, die heutzutage sagen, ja, mir war es ja früher immer egal, was das für ein Genre war. Hauptsache, die Leute waren cool oder so.
Ja, genau. Aber trotzdem hat man darauf geschaut, auf die Leute, die Sisters gehört haben. Ja, ich weiß das
genau, doch sehr gut. Genau. Und echt nicht abkaufe.
Mhm. Ja, Alison Brown ist nämlich auch noch so ein Ding. Fotografin aus dem Süden von Kalifornien, die eben auch damals schon aktiv war. Und da hat wiederum der Jason Honey, Freund von mir aus Berlin, ganz früher bei der unfassbar grandiosen San Francisco Hardcore-Band Social Undress aktiv, lebt in Berlin und der hat nach einer Weile, der schreibt ja immer wieder mal fürs Ox, hat jetzt mit dieser wundervollen Fotografin Alison Brown ein Interview gemacht. Haben wir auch mit drin. Ach, und noch so viel mehr. Jetzt können wir über alles reden, aber ey, Fabi.
Das wollen wir ja natürlich nicht machen. Nee. Wir können von mir aus auch so gerne so langsam zum Ende kommen und den Leuten die Leute mit dem Heft überlassen, oder?
Ja, genau. Lest einfach mal selber und hört doch nicht einfach das nur an, sondern lest selber. Vielleicht gibt es ja auch eines Tages, lesen wir das ganze Heft vor, wenn irgendjemand mal 80 Stunden Zeit hat, die Reviews zu lesen, dann kann er es gerne bei uns für uns machen. Bis dahin, bis dahin muss dieser Podcast reichen.
Wir reden über Musik, beziehungsweise über das Heft.
Bis dahin. So sieht das aus, ja.
Und so. Das Heft selbst müsst ihr selbst lesen.
Ja, kauft es euch am Kiosk, kauft es bei uns auf der Website. Hauptsache ihr kauft es, Hauptsache ihr lest es.
Naja, am besten sogar über die Website, ne? Geht am einfachsten. Ja. Ihr kriegt es direkt nach Hause, müsst nicht mal raus.
Oder einfach das PDF bestellen. Einfach mal so klick, klick, PayPal, zack, zack. Und du hast das in einer Minute, hast du das Ding bei dir auf dem Rechner. Easy.
Easy.
Easy
ganz
peasy.
Auch.
Easy peasy. Ist so ein Scheißausdruck, oder? Verwendest du den manchmal?
Nein. Easy peasy, lemon squeezy, klar.
So, also wir lassen uns das beenden. Wir haben einen langen Arbeitstag hinter uns und man merkt, dass jetzt hier so die Synapsen allmählich leer laufen und nur noch Quatsch von sich
geht. Sonst wird es peinlich, ne? Okay, ja, wir halten die Klappe.
Viel Spaß mit dem Ox. Tschö, Fabi, wir sehen uns und wir sehen uns spätestens in Hamburg. Wir alle, nicht wahr? Bis dann.
Genau.
Tschüss.
Ciao. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.